Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Carolina Koblin. Hallo, ihr hört den Stadtnachrichten-Podcast und wir steigen gleich ein, weil irgendwie haben wir keine Zeit mehr. Heute geht es nämlich um die Frage Olymp ja oder no Olympia, also um die Frage, ob Hamburg sich um olympische und paralympische Sommerspiele bewerben soll oder eben nicht. Zur Debatte stehen die Jahre 2036, 40 oder 44 und das rechne ich mal um, 10, 14 oder in 18 Jahren. Die Briefwahl ist in vollem Gange. Wer persönlich an die Urne will, kann das spätestens am 31. noch machen. Aber vorher muss man sich natürlich in entschieden haben. Und das ist gar nicht so einfach. Es gibt nämlich gute Argumente dafür, aber eben auch gute dagegen. Und genau die schauen wir uns heute mal genauer an. Das heißt, wir schauen auch mal, welche Argumente vielleicht so nicht zu halten sind und irgendwie vielleicht auch keinen Sinn ergeben oder eben doch. Und deswegen ist bei mir zu Gast erstens Steffen Rühlke, der Chef der Hamburger Olympia-Bewerbung und im Auftrag der Stadt unterwegs, um möglichst viele Ja-Stimmen zu sammeln. Guten Morgen, hallo.
Moin, freue mich, bei Ihnen zu sein.
Und genau das Gegenteil macht nämlich eigentlich Eckhard Maudrich, mein zweiter Gast heute. Er ist von der Initiative No Olympia und er will wiederum ganz viele Nein-Stimmen sammeln. Guten Tag.
Danke, dass ich hier sein darf.
Die Stadt ist ja mittlerweile gepflastert mit den Pro-Olympia-Plakaten. Also wenn ich aus meinem Küchenfenster schaue, da lächelt mir schon Sportsenator Andi Grote entgegen. Herr Maudrich, Ihre Plakate nehme ich jetzt nicht ganz so häufig wahr. Ich gehe davon aus, das ist wahrscheinlich auch eine Frage des Geldes. Aber eben nicht nur das, sondern auch, wer sie unterstützt. Das ist ja vor allem die Linke oder der BUND. Aber wenn ich mir mal so anschaue, wer es für Olympia ist, dann finde ich das schon krass. Ich zähle mal nur ein paar auf, wirklich nur ein paar. Also Rot-Grün in Hamburg ist klar, auch die CDU, die Handelskammer, die Handwerkskammer, der Industrieverband, der Schaustellerverband, der Tourismusverband, der Norddeutsche Unternehmensverband, AGA, die Apothekerkammer, dann haben wir noch Promis wie Koch, Tim Melzer, Smudo von den Fanta 4. Sie meinen es jetzt besser zu wissen als all die, die ich gerade erwähnt habe. Wie kommen Sie denn zu dem Schluss?
Wir haben ja ein Bürgerschaftsreferendum, insofern ist relevant, was die Bürger empfinden und nicht, was irgendwelche Kammern denken oder einzelne Unternehmen. Letzte Umfrage war, 50% der Bürger waren dagegen. Dementsprechend sehen mit uns eine ganze Menge andere Bürger die Argumente gegen Olympia als deutlich gewichtiger an als die für.
Ja, was man aber, finde ich, auch ein bisschen daraus lesen könnte, wäre, Institutionen haben ja doch aber auch Experten. Also das ist ja nicht nur irgendwer, der dafür ist. Finde ich es ein bisschen einfach zu sagen, naja, wir haben ja, also die zählen ja alle nicht.
Wir haben auch Experten, zum Beispiel Alexander Boutier. Der ist der langjährige Forscher an den Olympischen Spielen. Der hat die Olympischen Spiele seit 1960 untersucht und festgestellt, dass sie nie ihre Budgets einhalten. Es ist immer mehr als das Doppelte davon. Und für Hamburg sagt er, dass man ungefähr mit 10 Milliarden Ausgaben rechnen müsste, was sich doch deutlich unterscheidet von den 6 Milliarden, die der Senat angibt. Von daher haben wir da ganz gewichtige Argumente und sehr kompetente Menschen, mit denen wir im Austausch stehen.
Aber wenn man es zusammenzählt, sind Sie dann doch eher die kleinere Gruppe, die dagegen ist, wenn man sich überlegt, welche Institutionen alle dafür sind.
Wer kleiner oder größer ist, zeigt sich am 31. Mai.
Herr Rücke, ich habe es ja gerade gesagt, ne? Die Institutionen, Kultur, Wirtschaftsszene in großen Teilen auf Ihrer Seite. Aber es ist ja so ein bisschen richtig, was Herr Maudrich sagt. Am Ende zählt es ja eben doch, was die Hamburgerinnen und Hamburger Wähler dann am Ende sagen. Und da haben wir uns jetzt die letzte Umfrage natürlich vom NDR zum Beispiel angeguckt, die im März veröffentlicht wurde. Die hat gezeigt, zumindest zu dem Zeitpunkt hat sie es noch nicht ganz geschafft. Und in unserer Umfrage von Radio Hamburg, die war im Februar, gab es ein knappes Ja. Man kann sich überlegen, woran liegt es. Vielleicht ist es die Kostenfrage. Wir Hamburgerinnen und Hamburger sind ja innerlich doch auch irgendwie Kaufleute. Und wir wollen so gerne Kostenfakten haben. Und ich finde, da kommunizieren sie in meiner Wahrnehmung manchmal nicht so ganz glaubwürdig. Unser Hörer Morten hat zum Beispiel gesagt, für den ist die Frage immer noch nicht beantwortet. Hat es Vorteile für Hamburg? Kann es helfen, dass Bundesausgaben mit reinkommen? Oder ist es doch am Ende ein großes Loch für Steuerausgaben? Das ist ja immer die große Frage. Ich würde es mal ein bisschen spitzer formulieren. Sie glauben ja jetzt schon sagen zu können, wie groß die Einnahmen und Ausgaben sein werden und dass dann genau 100 Millionen übrig bleiben. Aber wenn es um die Sicherheitskosten geht, da sagen sie, nö, das können wir noch nicht sagen. Wer soll Ihnen das denn glauben, dass Sie genau da mal eben nicht die genaue Vorhersage treffen können?
Also Mortens Frage und die Frage Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer auch zu beantworten. Wir glauben, dass die Olympischen Paralympischen Spiele mehr Vorteile als Nachteile für Hamburg haben. Wir haben ein sehr transparentes Finanzkonzept vorgelegt. Das kann sich jeder auch bei uns auf der Homepage angucken. 30 Seiten, sehr seriös, doppelt validiert durch zwei externe Wirtschaftsprüfer. Und ja, da kommt die Berechnung raus, dass wir durch die Olympischen Paralympischen Spiele einen Überschuss derzeit erzielen. Genauso wie das im Übrigen, was die Durchführung angeht, auch in Paris der Fall war. Auch in Paris hat man 76 Millionen Euro Überschuss erzielt, der dann in den Sport in Frankreich und Paris geflossen ist, in den Breitensport, in die Schulen und in die Vereine. Das wäre in Hamburg auch so. Ich will aber auch ganz klar sagen, wenn man die Olympischen und Paralympischen Spiele zu einem reinen Business Case banalisiert, ich glaube, dann wird man ihnen nicht gerecht. Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind das Ereignis, wo so viele Menschen sich im friedlichen Respekt begegnen wie sonst nie auf der Welt. Und ich glaube, dass das in unseren verrückten Zeiten uns mal ganz gut tun würde. Begegnung, positive Emotionen, Aufbruch und Zuversicht, dafür steht Sport, dafür stehen die Olympischen und Paralympischen Spiele. Wir wollen das nicht als Business Case, sondern wir wollen das als Sommermärchen hier nach Hamburg holen.
Und trotzdem ist der Business Case aber da. Sie haben die offene Flanke. Die Sicherheitskosten werden so gar nicht benannt. Ich habe noch nicht mal einen Rahmen. Ich habe noch nicht mal die Idee, wo man sagt, also wenn die heute stattfinden würden, dann hätten wir Summe X. Das könnte mir als Wählerin ja zum Beispiel helfen, schon mal ein Bauchgefühl zu bekommen. Warum ist das denn nicht mehr?
Also ich kann Ihnen tatsächlich sagen, es gibt keine Bewerberstadt, die 10 bis 18 Jahre vor der Veranstaltung ein so seriöses und detailliert ausgearbeitetes Finanzkonzept vorgelegt hat. Das gibt es nicht, weder in Deutschland noch auf der ganzen Welt. Und in diesem Finanzkonzept, da haben Sie recht und da haben auch Ihre Hörerinnen und Hörer recht, sind natürlich bestimmte Punkte noch nicht berücksichtigt, weil wir sie eben auch noch nicht berücksichtigen können. Es ist so, dass dort Ausgaben und aber auch Einnahmen noch nicht drin sind, die es geben wird. Wir haben zum Beispiel auch nur, in Anführungsstrichen, das ist viel Geld, 200 Millionen Euro für die Paralympics als Bundesbeteiligung dort eingeplant. Wie Sie wissen, bewerben sich neben Hamburg eben auch Berlin, Köln und München um die Olympischen und Paralympischen Spiele. Und natürlich geht es bei dieser Frage, wo die Olympischen und Paralympischen Spiele dann wahrscheinlich in den 40er Jahren in Deutschland eben auch stattfinden werden, auch darum, wo fließt Geld hin? Sowohl aus der öffentlichen Hand, aber auch aus der privaten Hand. Wir sagen sehr klar, die Wahrscheinlichkeit, dass private und öffentliche Mittel, dass mehr Kohle nach Hamburg fließt, steigt mit den Olympischen Spielen.
Das ist ja eines Ihrer großen Argumente tatsächlich ja auch. Herr Mautrich, Sie rechnen da ja ganz anders, wenn man über die Kosten sprechen möchte. Sie sagen, da wird am Ende doch eher das fette Minus stehen. Da nehmen Sie auch immer wieder gerne mal als Beispiel Paris. Aber selbst da scheiden sich ja bis heute die Geister, ob es nun das Plus oder das Minus war. Und da sind dann ja auch so Kosten drin gewesen, wie die Seine zu reinigen, damit sie beschwimmbar zu machen ist. Das wären doch Kosten, die Hamburg gar nicht hätte. Also ich finde, das ist ja auch nicht so ganz belastbar und seriös, was Sie da an Zahlen rausgeben.
Über die Kosten für die Seine reden wir auch gar nicht. Wir reden über dieses öffentliche Dienstleistungsbudget, das war 3 Milliarden Euro in Paris. Das sind Kosten, die nur wegen des Events da sind. Sie haben ja eben die Sicherheitskosten auch schon angesprochen. Da gehen noch weitere Posten rein, das sind 3 Milliarden und Hamburg setzt dafür eben null an. Dementsprechend ist da ein Riesenloch, was sich natürlich unterm Strich wiederfindet und dementsprechend eben nicht minus 1,3, sondern eher bei 4 bis 5 Milliarden dann landet. Darüber hinaus reden wir natürlich auch noch über Dinge, die zum Beispiel gestern an die Grote beim Hamburger Abendblatt angesprochen hat, nämlich im Gegensatz zum 31. Mai letzten Jahres sagt er jetzt, die Stadt will hier ein Stadion bauen. So, und es sucht noch Partner. Letztes Jahr hieß es noch, da soll ein Stadion stehen und ein privater Partner soll es finanzieren. Insofern ist unser Risiko hier schon eingetreten, dass die Stadt mit Finanzmitteln dort reinbuttern wird. Diese Kosten sind nicht im Budget enthalten derzeit. Und wir reden von einem, nur die Größenordnung, von ungefähr dem Zehnfachen dessen, mehr als dem Zehnfachen dessen, was in den Breitensport über 10 Jahre reingeht. Das sind riesige Dimensionen. Worüber wir auch nicht sprechen, sind halt die Themen, wo diese Planung überhaupt nicht zur derzeitigen Stadtplanung passt. Zum Beispiel, das Dorf ist für 2036 geplant mit 1600 Wohneinheiten per Februar diesem Jahres. Da müssten aber 4.000 bis 5.000 stehen. Das passt also gar nicht, dieser 2036er Zeitraum. Was auch nicht passt, ist die S6. Die ist noch nicht mal förderfähig. Und bei 75% Förderanteil durchs Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz durch den Bund ist das ein Riesenproblem. Und wesentlich ist, dass da eine Menge Einwohner sind und auch Arbeitskräfte sind für diese Berechnung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses. Und das liegt bei 0,88 und deswegen ist das ein Riesenproblem.
Ich habe gesehen, Sie haben den Kopf geschüttelt gerade. Warum?
Weil diese Bewerbung, und Eckhardt, da muss ich dir leider widersprechen, tatsächlich perfekt zu den Stadtentwicklungen in Hamburg passt. Und das kann ich auch an diesen drei Beispielen, die du jetzt auch genannt hast, sehr gut belegen. Erstens das Olympische Dorf, das entsteht in der Science City Bahrenfeld. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Kombination zwischen zwei positiv besetzten Zukunftsthemen, nämlich Wissenschaft und Sport. Wir machen dadurch auch Werbung für den Wissenschafts- und Innovationsstandort Deutschlands. Vielleicht einer der Gründe, warum so viele Unternehmen, die Handwerkskammer, die Handelskammer auch dafür sind, weil an diesem Bereich entscheidet sich auch, ob Arbeitsplätze in Hamburg in Zukunft sicher sein werden. Zweiter Punkt, da das Stadion. Ja, wir brauchen in Hamburg ein neues Stadion, gar nicht nur für den HSV. Aber auch der wird sich darüber freuen, wenn dort in Zukunft ein Stadion steht, wo vielleicht 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauer reinpassen. Aber eben auch, wenn wir ein attraktiver Standort bleiben wollen für Konzerte, für Kongresse, für Kulturveranstaltungen jeglicher Art. Dieses Stadion wird auch, genauso wie die Science City Bahrenfeld, völlig unabhängig von den Spielen gebaut und passt insofern in die Stadtentwicklung. Auch die U5, über die sich, glaube ich, auch viele Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer freuen, wird gebaut, so oder so, völlig unabhängig von den Spielen und wird dann eben auch zu einem Hauptverkehrsmittel während der Olympischen und Paralympischen Spiele, sodass wir den gesamten Verkehr eben auch über Busse und Bahn, über öffentlichen Nahverkehr abdecken können, im Übrigen auch vollkommen komplett mit erneuerbaren Energien. Insofern passen diese Spiele zu Hamburg und nicht umgekehrt. Und das ist auch die Lehre aus Paris. Viele der Zuhörerinnen werden die Spiele in Paris in guter Erinnerung haben. Wir wollen an diese Erfolgsgeschichte anknüpfen und wir wollen Spiele eben, die zu unserer wunderschönen Stadt hier in Hamburg passen.
Das ist mir ja auch aufgefallen. Hamburg hat es ja schon mal versucht mit der Bewerbung. Da haben die Hamburger ganz knapp, aber sie haben Nein gesagt. Damals haben wir so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen. Also wenn ihr hier nicht Ja sagt, dann kriegt ihr den Grasburg nicht. Das wird dann irgendwie nichts werden. Sie haben es ja schon gesagt, eigentlich ist aber doch das gar nicht das Argument. Das heißt, fragen Sie mal die HSV-Fans, irgendwann lohnt es sich nicht mehr, dieses Stadion ständig zu renovieren und zu sanieren und sowas auch. Das werden Sie doch sicherlich auch mitbekommen haben.
Also wir haben mitbekommen, dass der Architekt sagt, dass das Stadion länger als bis 2051 bespielbar ist. Der HSV selber hat in seinem Geschäftsbericht 2024 auch gesagt, dass das Stadion bis 2051 verlängert ist von der Nutzungsdauer. Insofern ist es überhaupt nicht auf der ganz klar, dass der HSV unbedingt wechseln müsste und sein eigenes Stadion abreißen wollte. Und dementsprechend sehen wir auch bei den HSV-Fans durchaus eine differenzierte Meinung auch dazu, weil sie ihr Stadion nämlich eigentlich lieben.
Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich ein Stadion auch nutzen kann. Also, dass es jetzt nicht zusammenbricht 2040. Davon hat ja auch keiner gesprochen. Aber irgendwann ist doch dieser Break-Even-Point, wo ich einfach immer nur Geld reinbutter. Also, wir haben ja jetzt auch zum Beispiel die Kühlbrandbrücke. Irgendwann lohnt es sich nicht mehr, die zu sanieren die ganze Zeit.
Genau, und deswegen haben wir in München auch ein Olympiastadion, was seit 1972 da steht. Und das ist auch nicht abgerissen worden. Und Berlin steht es noch viel länger. Und in Verona zum Beispiel bei den Spielen steht es schon seit tausenden Jahren. Also, es geht darum, das instand zu halten. Hamburg wollte sein Olympiastadion 1998 nicht instand halten, hat es abgerissen an dem Standort, wo jetzt das Volksparkstadion steht und will jetzt wieder Neues bauen, obwohl es ein Stadion gibt, was funktioniert und was mit Unterhalt eben auch länger dort stehen könnte.
Ich muss noch mal ein bisschen zurück zu den Kosten. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr über die Vor- und Nachteile, wo ja, glaube ich, auch das Bauchgefühl oft eine Rolle spielt. Aber wir wollen noch mal so ein bisschen bei den Kosten bleiben. Herr Rüke, ich finde es irgendwie seltsam. Genau 100 Millionen, die am Ende übrig bleiben. Da würde ich ja 98 Millionen oder 102 glaubwürdiger finden. Das klingt so... Weiß ich nicht. Ausgedacht, wollte ich fast sagen.
Also schauen Sie es an. Ist sehr transparent ins Netz gestellt. Ist, wie gesagt, doppelt validiert durch zwei externe Wirtschaftsprüfer. Dort im Finanzkonzept sind im Übrigen auch Kosten für Unvorhergesehenes eingeplant. Ein Drittel der Kosten, die da drin stecken, gibt es heute noch gar nicht. Aber aus der Erfahrung, dass manchmal Dinge teurer werden, haben wir gelernt. Das heißt, dort ist ein Puffer eingebaut. Und wie gesagt, wir haben eine Aussage, auch im Gegensatz zu 2015, haben Sie ja auch zu Recht schon angesprochen, da gab es eine große Debatte über die Beteiligung des Bundes. Wir haben diesmal eine klare Aussage des Bundes. Der Finanzminister hat auch hier in Hamburg zuletzt eine Olympiagarantie abgegeben. Wir haben trotzdem für die Durchführung der Olympischen Spiele zum Beispiel noch keinen einzigen Cent Bundesbeteiligung eingeplant. Das wird es geben. Sozusagen, ich gebe Ihnen recht, ob das dann tatsächlich 100 Millionen exakt werden oder nicht. Das ist noch eine gewisse Ungewissheit. Das ist so. Ich bleibe dabei. Es gibt keine andere Bewerberstadt, die 10 bis 18 Jahre vor der Veranstaltung ein so seriöses, ein so transparentes, ein so detailliertes Finanzierungskonzept vorgelegt hat. Das sind wir den Hamburgerinnen und Hamburgern aber auch schuldig. Das ist unser Anspruch und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum so viele Kaufleute in dieser Stadt sagen, ja, das rechnet sich für Hamburg. Damit sind ganz viele Chancen verbunden. Was in dieser ganzen Finanzkalkulation übrigens überhaupt noch gar nicht eingestellt ist, da steckt kein Euro mehr an Steuereinnahmen für Hamburg drin. Und natürlich werden hier ein paar Leute in die Stadt kommen und vielleicht mal ein Fischbrötchen kaufen und essen. Und natürlich werden die hier übernachten. Und natürlich wird es auch zu mehr an Steuereinnahmen führen. Es wird zu sicheren Arbeitsplätzen in der Stadt führen. Es rechnet sich weit über das tolle Sportereignis hinaus.
Ja, ich würde da gerne anknüpfen, Herr Mautrich. bei Ihnen in der Rechnung fehlt mir so ein bisschen nämlich auch der Vergleich. Sie machen ja immer nur so direkte Einnahmen, direkte Ausgaben. Man kann aber doch heute noch gar nicht beziffern, welchen langfristigen, positiven, finanziellen Effekt sowas hatte, wenn ein Monat lang die ganze Welt auf Hamburg schaut. Werbung, Tourismus, internationale Aufmerksamkeit, neue Investitionen, die vielleicht sogar auch erst Jahre dadurch entstehen. Das haben Sie irgendwie in Ihrer Rechnung aber auch nicht transparent gemacht.
Man muss mit Benchmarks arbeiten, wie auch der Senat das gemacht hat, als er auf Paris geschaut hat, um zu gucken, was ist die Realität der Olympischen Spiele gewesen. Und auf diese Benchmarks gucken wir eben auch und schauen uns eben zum Beispiel auch an, was das bedeutet für Nachhaltigkeit. Und sehen halt in Paris, dass da 2 Millionen Tonnen CO2 verursacht worden und dass Hamburg eine CO2-Senke werden möchte, klimapositiv. Und wenn wir wissen, dass wir über 30 Jahre gebraucht haben, 32 Jahre, um 2 Millionen Tonnen auf Null zu bekommen, dann kommen uns da eben Fragezeichen auf, was die Nachhaltigkeit auf ökologischer Perspektive anbelangt, zum Beispiel.
Okay, aber da muss man jetzt doch mal so ehrlich sein. Wenn man sich so ein bisschen umhört, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Olympischen Spiele nach Deutschland kommen, doch recht hoch. Vielleicht können wir uns ja da ja einig werden.
Das weiß ich gar nicht, und weil der Prozess ja noch gar nicht steht.
Ja, wenn Sie sich mal so ein bisschen umhören, also wir haben wirklich keine schlechten Chancen. Zumindest jetzt, wenn man sich das auf Deutschland anguckt. Und wenn das Gegenargument bei Ihnen die Klimabilanz ist, dann muss man aber doch ehrlicherweise auch sagen, CO2 endet doch nicht an der Landesgrenze. Und wenn das dann jetzt in Berlin ausgetragen wird, in München, in der Rhein-Ruhr-Region, würden da die CO2-Ausstoße entstehen. Und warum vertrauen wir da nicht auf Hamburg, immerhin ein Bundesland, was sich ja doch schon Mühe gibt beim Thema Klimaschutz? Glauben Sie ernsthaft, die Münchner würden das dann besser hinbekommen?
Es ist wichtig, dass Demokratien Grenzen setzen und die Spielregeln in Frage stellen, dort, wo sie nicht gut funktionieren. Und bei der Klimapositivität können wir eben sehen, dass das IOC sich an seine eigenen Regeln nicht hält. Nämlich zum Beispiel für Brisbane 2032, das sind die ersten Spiele, die klimapositiv sein sollten, wurde dieses Ziel schon wieder abgeräumt. Das heißt, da kann ich es einfach nicht ernst nehmen, wenn über dieses Ziel.
Aber es liegt
Ziel
doch an der Stadt, die es austrägt. Das wäre doch dann IOC, in Hamburgs Hand.
Das liegt doch am IOC, das diese Regeln festlegt und daran an der Stadt, die es ausrichtet und möglich machen soll. Und ist es plausibel, innerhalb von 10 Jahren, 2036 sind die ersten Spiele, die erste Möglichkeit, dass das von 2 Millionen auf Null bzw. Minus kommt? Nein, ist es nicht. Dafür gibt es zumindest in Hamburg keinerlei Anlass, das zu glauben.
Ich gehe davon aus, Sie möchten widersprechen.
Ja. Also, uns ist das ganz wichtig, dass diese Spiele nachhaltig sind, insbesondere auch ökologisch nachhaltig. Deswegen wollen wir zum Beispiel auch ein grünes olympisches Band durch die Stadt mit den Spielen verknüpfen. Die Erweiterung von Grünflächen einmal quer durch die Stadt, das macht Hamburg klimafreundlich, aber insgesamt auch lebenswerter. Und einmal auch zu dem Punkt, wo sich vielleicht viele fragen, passt das zueinander? Der Zukunftsentscheid und der Klimaentscheid und olympische und paralympische Spiele. Ich finde, das passt perfekt zueinander, genau auch aus dem gleichen Argument, was Sie eben auch schon genannt haben. Mir ist es doch viel lieber, die Olympischen und Paralympischen Spiele finden in einer Stadt statt, die sich da sehr klare und verbindliche Vorgaben gemacht hat bei dem Thema Klima und Umweltschutz. Und das ist Hamburg und das ist auch gut so. Und die müssen wir einhalten. Und das ist besser für das Klima und für die Umwelt, wenn es hier mit diesen verbindlichen Vorgaben stattfindet, als in einer anderen Stadt. Und da ist ja München noch das freundliche Beispiel. Auch Saudi-Arabien oder Katar sind Kandidaten. Ich finde, wenn wir da was bewegen wollen und wenn wir der Welt zeigen wollen, wie nachhaltige klimafreundliche Spiele gehen. Ich habe das schon angesprochen, auch 100% ÖPNV, 100% erneuerbare Energien bei den Mobilitätskonzepten, dann sollten wir es hier nach Hamburg holen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mit Boris Herrmann und Luisa Neubauer, zwei der Hauptverfechter für den Klima- und Zukunftsentscheid, sich mittlerweile schon pro Olympische und Paralympische Spiele in Hamburg ausgesprochen haben.
Okay, zur Wahrheit, wenn man sagt 100% grün wird die Mobilität sein mit Bezug auf die Spiele, gehört aber auch natürlich dazu, dass man mal die Flugbewegungen sich mit rein angucken muss. Also da sagt der Umweltverband BIG Fluglärm ja auch, dass ungefähr 11.000 zusätzliche Flugbewegungen während der Spiele entstehen würden. Das ist nicht besonders klimafreundlich.
Das stimmt, da bin ich aber bei Ihrem Argument. Also die Olympischen und Paralympischen Spiele in den 40er Jahren werden stattfinden, so oder so. Das heißt, es wird Flugbewegungen geben aufgrund den Olympischen und Paralympischen Spielen. Ob sie nach Hamburg fliegen, die Leute, oder nach München oder nach Saudi-Arabien oder Katar, das ist dann sozusagen die Frage. Es wird übrigens wegen der Olympischen und Paralympischen Spiele gar nicht so viele Flugbewegungen geben. geben, wie viele immer annehmen, weil in Paris war es zum Beispiel so, dass 2/3 der Ticketinhaber aus Paris und im Umland gekommen sind. Das heißt, diese Menschen werden alle nicht fliegen, sondern die werden eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Wir wollen zum Beispiel auch keine Anreisemöglichkeiten mit dem Auto schaffen. Es wird keine privaten Stellplätze neben den Stadion geben. All das, was wir als Stadt an der Stelle tun können, machen wir. Und wie gesagt, wir erweitern auch Grünflächen, sozusagen auch das Thema Kompensation von Grünanlagen in der Stadt. Das gehen wir an. Dafür gibt es heute schon klare Pläne und Vorgaben.
Herr Mautrich, Sie haben total nett die Finger gehoben gerade. Sie können doch einfach losreden.
Nein, ich wollte ja nicht ins Wort fallen. Es ist ja primär ein TV-Event, über das wir hier sprechen. Die Olympiade, nur die Milliarden Zuschauer. Und das ist eigentlich auch ein Hebel, um darüber nachzudenken, wie man die Olympischen Spiele in der Gestalt reformieren kann, sodass sie in die Zeit passen. Wenn man immer höher und weiter und mehr macht, dann laufen wir halt in diese planetarischen Grenzen rein. Insofern ist es eben wichtig, auch für die anderen möglichen Austragungsstätte, dass wir diese Regeln challengen und überlegen, wie kann es besser gehen, gerade auch vor dem Hintergrund des Flugbewegungsthemas, was Sie gerade gesprochen haben. Gibt es da andere Optionen? Auf jeden Fall werden sie derzeit diskutiert. Zu wenig.
Was ist denn die Option?
Man kann auf jeden Fall darüber nachdenken, wie viele Menschen müssen aus der gesamten Welt reinfliegen. Wie viel kann ich schon über TV-Präsenzen kompensieren? Gibt es regionale Ausscheidungen, um die Größe des Events zu managen und so weiter und so fort? Es gibt eine Debatte in der Sportwissenschaft dazu. In der Richtung sollten wir weitergehen, um zu gucken, wie können wir die Gestalt verbessern, sodass wir an diesen Themen arbeiten und ein Olympia möglich machen, dass es eben tatsächlich dann auch sozial und ökologisch verträglich ist.
Klingt super, finde ich einen super Vorschlag und ich glaube, wir beide verstehen uns ja sowieso gut. Insofern will ich hier nur den Punkt machen, natürlich ist ja auch, sind ja die Gedanken über die Spiele nicht mit dem 31.05. zu Ende. Und wenn ihr da, Eckhard, Vorschläge habt, sozusagen, auch wie man sozusagen den Flugverkehr da minimiert, dann nehmen wir die gerne auf. Und wir werden ja auch weiter miteinander im Gespräch bleiben, nicht nur im Radio, sondern das würde ich auch hiermit schon ankündigen, auch selbst wenn die Bewerbung und vor allem auch wenn die Bewerbung erfolgreich ist, werden wir natürlich auch weiter mit den Kritikern sprechen und werden auch weiter auf die kritischen Stimmen in der Stadt hören und werden insbesondere uns auch mit denen auseinandersetzen, die dagegen gestimmt haben. Weil die Bewerbung und diese Spiele sind eben das, was wir draus machen. Ich würde dir aber trotzdem an einer Stelle widersprechen wollen. Sorry. Du hast gesagt, es ist primär ein TV-Event. Nein, für uns nicht. Wir haben eine Bürgerbeteiligung auch schon im letzten Jahr gemacht und haben von den Hamburgern und Hamburgern sehr klar auch gehört, den Wunsch nach Beteiligung. Wie kann ich dabei sein? Gibt es für mich auch Tickets? Gibt es irgendwie ein Kulturprogramm? Und die Antwort ist ja. Es wird die Spiele wird es in der ganzen Stadt geben. Es wird ein Kulturprogramm geben, ein Mitmachprogramm. Es wird Public Viewing in der gesamten Stadt geben. Und es wird auch, wie in Paris, 1 Million sehr kostengünstige Tickets für die Hamburger und Hamburger geben, damit es eben nicht vom Geldbeutel der Hamburger und Hamburger abhängt, ob sie eben auch an den Spielen, an den Wettkämpfen teilhaben können. Auch bei den übrigen Ticketpreisen werden wir uns in Paris orientieren. Viele denken immer, das ist alles so super teuer und nur für Reiche. Nein, in Paris gab es zum Beispiel auch 50% der Tickets für unter 50 Euro. Und auch das würden wir in Hamburg so machen, damit möglichst viele Hamburg und Hamburg die Möglichkeit haben, dort auch teilzuhaben und zuzuschauen.
Naja, aber wenn wir heute noch nicht wissen, was einige Kosten bis dahin machen, wissen wir doch auch nicht, was die Ticketpreise sagen. Nein, also ich glaube, jetzt 50 Euro versprechen ist mutig.
Darf ich da kurz widersprechen?
Ja, gerne.
Wir haben ja ein Finanzkonzept vorgelegt, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Mhm. Wir haben genau mit diesen Einnahmen kalkuliert. Also wir wissen genau, wie viele Tickets wir verkaufen können und wir kommen auf ungefähr 1,5 Milliarden Einnahmen durch die Ticketspreise und da sind genau diese Ticketpreise, also auch 1 Million kostengünstige Tickets für die Hamburger und Hamburger schon eingeplant.
Vielleicht muss man es aber mal ein bisschen mehr erklären, damit es vielleicht auch verstanden wird, weil wir haben ja in der Zwischenzeit werden wir höhere Lohnkosten haben. Wir wissen nicht so richtig, was die Rohölpreise machen. Das muss sich dann ja entsprechend anpassen.
Natürlich, es wird eine Inflation geben, das ist so, aber das erhöht dann eben nicht nur die Ausgaben, sondern eben auch die Einnahmen. Also die spiegelt sich ja auf beiden Seiten wieder. Also das ist so, klar, aber wir bleiben immer dann noch dabei, es rechnet sich für Hamburg.
Nur bei höheren Ausgaben und Einnahmen wächst natürlich das Delta, also die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, deutlich schneller durch die Inflation, weil derzeit das Finanzkonzept ja nur auf 2026 bezogen ist, was die Werte anbelangt und eben nicht, wie Sie sagen, für 2036 berechnet ist und 40 und 44 und dann wächst dieses Delta. Und nochmal zu den Preisen. Paris war ja da der Maßstab, hattest du ja auch gesagt. Und es fängt ja mit einer Eröffnungsfeier an und da ist eben, sind die Daten vom Rechnungshof noch eindeutig, wer mit 1300 Euro, wer die über hat, der ist bei der Eröffnungsfeier eben eingeladen. Und da sehen wir eben eine deutliche soziale Schieflage. Wir sind mitten in unserer Stadt, da steht ein Riesenstadion auf der Alster. Aber zugelassen sind eben nur Menschen mit einem großen Geldbeutel, die sich das leisten können.
Aber das hat auch nie einer gesagt, oder? Also das habe ich nie gehört, das Argument.
Lieber Eckhardt, da ich selbst bei der Eröffnungsfeier in Paris anwesend war, ganz viele Pariserinnen und Pariser standen an den Ufern der Seine und das hat exakt 0 Euro gekostet. Die durften so dabei sein und auch am Rande der Binnen- und Außenalster wird es Plätze geben, wo die Hamburger und Hamburger so dabei sein können.
Und dennoch gibt es dieses Datum vom Rechnungshof für die bezahlten Plätze bei der Eröffnungsfeier und das waren 1333 Euro und das werde ich auch nicht von abrücken, weil das schlicht und einfach Fakt ist. Was auch Fakt ist, ist beispielsweise, wer Lust hat, an Halbfinal- oder Finalentscheidung dabei zu sein, zum Beispiel bei der Leichtathletik oder beim Schwimmen oder beim Basketball, der muss halt zwischen 125 und 89 Euro in die Hand nehmen, um dabei zu sein. Das sind die Zahlen und die Daten von Paris.
Darüber aber Hamburg ist ja nicht Paris.
Ja, aber Hamburg hat sich, und das hat Herr Steffen ja auch schon gesagt, doppelt geprüft, was das Einnahmenbudget anbelangt, durch externe Dienstleister, eben an Paris orientiert. Das steht ja so auch im Finanzkonzept und nur deshalb reden wir über Paris.
Was ich ja aber ganz clever fand, ich würde es mal fast einen cleveren Schachzug nennen, bevor das Finanzkonzept überhaupt veröffentlicht wurde oder im Zuge dessen, habe ich immer wieder als Argument auch genau das gehört, nämlich, ja, das wird dann die Spiele für diejenigen mit dem dicken Geldbeutel sein und dann stellt Hamburg sein Konzept vor und sagt, nee, wir machen hier eine Mio richtig günstige Tickets.
Richtig.
Und ich darf Herr Maudrich, das
widerspricht sich nicht. Wir haben also auch die 10% Tickets, darüber reden wir ja, das war ja dasselbe in Paris auch. Das ändert an dem Befund nichts, dass diese Entscheidungen und auch die Halbfinals diese Kostenpunkte haben, weil das ist auch von Paris. Und das bedeutet, ja, ich kann mich beim Triathlon an die Strecke stellen oder beim Marathon, fein. Aber ich werde an dieser Form, an diesen Live-Events auch nicht teilnehmen, wenn ich sonst normalerweise im Fernsehen einschalten würde.
Nein, also das ist tatsächlich mit Verlaub nicht korrekt, weil wir reden ja über Tickets, um am Triathlon oder Marathon, das weißt du, glaube ich, Eckhardt, teilzunehmen oder zuzuschauen, braucht man gar kein Ticket. Das geht komplett kostenfrei. Und ich will noch mal einmal auf diese sehr hohen Ticketpreise für VIPs und für ganz besondere Plätze zurückkommen. Ehrlich gesagt, ich finde das richtig, weil ich finde, das ist soziale Gerechtigkeit. Die, die ganz viel Geld haben, die können doch auch gerne ganz viel Geld für ihre Tickets bezahlen. Was die nämlich damit machen, das ist quasi wie ein hoher Spitzensteuersatz. Die subventionieren dann eben auch die günstigen Tickets. Das ist ein Faktor von sozialer Gerechtigkeit. Sollen doch die, die das ganze Geld haben, auch teuer Geld für ihre Tickets bezahlen, damit eben auch die Hamburger und Hamburger, die nicht so viel Geld haben, sich auch Tickets leisten können.
Jetzt geht es ja nicht nur um die Ticketeinnahmen, Ausgaben, wovon irgendwie die Hamburger vielleicht profitieren könnten oder auch nicht. Ein Stichwort, womit sie beide arbeiten, ist ja das Thema Wohnraum auch. Also das olympische und paralympische Dorf soll ja in der Science City Bahrenfeld entstehen. Perspektivisch soll dann dort ein bezahlbares Wohnquartier mit 56% geförderten Wohnraum für rund 9000 Menschen entstehen. Herr Maudrich, das ist doch cool. Was sind neue Probleme?
Wir haben kein Problem mit neuem Wohnraum, das haben wir auch nie anders gesagt. Hier entsteht Wohnraum, der 3-4% von dem ausmacht, wie der Bedarf ist. Von daher keine Einwände da. Die Einwände sind halt in Bezug auf die Trägerschaft, die Kostenträgerschaft und die Mieten, die damit einhergehen. Die Durchschnittsmiete ist zurzeit 9,11 Euro pro Quadratmeter. Und dort reden wir halt über, Sie haben es eben gerade selber gesagt, 46% freien Wohnraum, der ist unter 1769 nicht zu haben, den Quadratmeter. Und bei den geförderten Wegen wird auch nicht differenziert zwischen ersten und zweiten. Und nur der erste zu 7,85 würde die Mieten insgesamt in Hamburg ein wenig reduzieren, also einen dämpfenden Einfluss haben. Solange das nicht klar ist, ist klar, dass unterm Strich, und wenn wir gerade, wenn wir den geförderten und nicht geförderten zusammenpacken, dass wir über 12 Euro kommen im Schnitt. Und das ist natürlich etwas, was die Mieten nach oben treiben wird.
Olympia treibt die Mieten nach oben?
Nein. Ich finde, bei dem Thema Mieten muss man sehr genau hinschauen und differenzieren. Also erstens, steigende Mieten sind für super viele Menschen in dieser Stadt ein Riesenproblem. Und das ist auch insgesamt ein Problem. Die Frage ist, ob man das mit dem Thema Olympia und Paralympische Spiele verknüpft. Es gibt dazu auch Studien, auch eine neueste, die sozusagen da sehr klar sagt, der entscheidende Faktor, ob Mieten in einer Stadt steigen, sind nicht die Olympischen und Paralympischen Spiele, sondern die Wohnungsbaupolitik, die eine Stadt betreibt. Und ich finde...
Also wenn wir von derselben Studie sprechen, dann war die sich aber nicht... Sie hat gesagt, es könnte sein. Also klipp und klar fand ich die jetzt nicht in der Hinsicht.
Richtig, es könnte sein, es könnte eben aber auch nicht sein. Und es hängt eben davon ab, was für eine Wohnungspolitik und was für eine begleitende Politik ein Austragungsort macht an der Stelle. Hamburg... man kann da immer noch mehr machen, aber Hamburg gehört zu den Großstädten in Deutschland, die sehr viel im Bereich sozialer Wohnungsbau machen. Und ich sage, das habe ich vorhin auch schon mal kurz betont, durch die Olympischen Paralympischen Spiele erhöhen wir eben die Chancen, dass mehr Mittel in diese Stadt fließen. Und die Sozialausgaben in Hamburg sind hoch und das ist auch gut so. Wenn mehr Mittel in diese Stadt fließen, dann gibt es der Politik und auch der Stadt Hamburg aber auch mehr Handlungsfähigkeit. Das heißt, dass die Möglichkeit, noch mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau zu erhöhen, die steigt durch die Olympischen Spiele eher, als dass sie sinkt.
Also Status quo ist, wir haben 38.000 Wohnungslose in Hamburg. Ist damit von den Städten in Deutschland absolutes Schlusslicht, was die Wohnungsversorgung anbelangt. Von daher geht da noch eine ganze Menge nach vorne und es gibt zumindest jetzt noch ein paar Fragezeichen, wie gut das denn jetzt eigentlich derzeit ist. Aber der Punkt war ja, wie sieht es aus, was für einen Beitrag leistet das Dorf? Es leistet einen kleinen Beitrag. Wichtig ist das Kleingedruckte, welchen Beitrag leistet es denn, wenn es im ersten Förderweg wäre, wäre es sehr zu begrüßen, weil wir dann tatsächlich auch einen sehr konstruktiven Beitrag dazu hätten, die Wohnungssituation in Hamburg konstruktiv zu verbessern.
Wir sprechen ja über Olympische Spiele 36, 40, 44. Die 3 Jahre stehen zur Auswahl. Wahrscheinlicher ist dann ja eher so 40 oder 44. Wenn es jetzt 44 wird, dann frage ich mich, ob wir bis dahin dann mit den Wohnungen wirklich warten müssen in der Science City Bahrenfeld, weil irgendwie würde das dann ja doch das Ganze verzögern.
Alle Austragungsjahre würden in der Summe den Wohnungsbau in der Science City Bahrenfeld beschleunigen. Natürlich, wenn es früher wäre, wäre es noch besser, weil die Wohnungen dann noch schneller zur Verfügung stünden. Aber auch nach alten Planungen wären niemals alle Wohnungen schon 2044 fertig gewesen. Also insofern lösen die Spiele, egal wann sie stattfinden, eine Beschleunigung aus. Das heißt, die Wohnungen werden schneller dem öffentlichen Mietmarkt auch zur Verfügung stehen als ohne die Olympischen Spiele.
Und diese Beschleunigung ist nicht eingepreist. Wir reden hier über eine riesige Beschleunigung. Wie gesagt, Wohnungsbauplan Altona dieses Jahr, Februar, geplant 1600 Wohneinheiten in der Science City. Wenn wir aber 4.000 bis 5.000 Wohneinheiten brauchen, dann ist es eine massive Beschleunigung. Sie wissen auch, wenn ich was beschleunige, wird es nicht billiger. Das spricht nicht gegen eine Beschleunigung. Das zeigt aber, dass ich transparent sein muss in Bezug auf die Kosten, die damit einhergehen.
Gut, aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht widersprechen. Also entweder wollen wir schnell Wohnungen auch zu sozial gebundenen Preisen und wollen wir als Stadtteil investieren. Und insofern, und wir reden ja auch hier über Olympia, hätte Olympia da eher einen Beschleunigungseffekt und würde dazu führen, dass Wohnungen schneller zur Verfügung stehen.
Herr Mautig, ich würde gerne noch mal ein Argument von Ihnen aufnehmen. Sie haben ja gesagt, Olympia würde, ich habe das mal bei Ihnen auf der Homepage nachgeguckt, damit ich es jetzt nicht falsch wiedergebe, auf VIP-Spuren für eine TV-konforme Eventlogistik setzen. Sie hatten es ja ähnlich auch schon gerade gesagt. Sie fordern statt Olympia den Ausbau von Rad- und Gehwegen und ÖPNV-Netzen. Haben Sie das Konzept gelesen? Also wenn ich das so verstanden habe, bekommt der ÖPNV doch denn den Booster?
Also 2 Dinge dazu. Wir dürfen unsere Stellungnahme seit dem 15. Januar nicht mehr verändern. Das Konzept, von dem Sie jetzt sprechen, ist am 17. März veröffentlicht worden. Das ist also ein bisschen doof für uns.
Die Homepage ist veraltet.
Nee, die Homepage ist nicht veraltet. Wir haben ja auch entsprechend nachgeliefert und dann dazu, aber in der offiziellen Stellungnahme, die an alle Haushalte gegangen ist, durften wir das rechtlich einfach nicht machen. Dementsprechend sind wir darauf angewiesen, das zu kommunizieren über andere Kanäle. Und was haben wir da gelesen? Wir sind halt immer noch dabei zu verstehen, dass diese S6 eben nach wie vor nicht zuschussfähig ist. Mit 0,88 Nutzen-Kosten-Faktor nimmt sie die Hürde anders als die U5 nicht. Dementsprechend ist also die ÖPNV-Versorgung vom Dorf überhaupt gar nicht gewährleistet. Das ist ein großes Risiko. Daran hat sie bisher noch nichts geändert. Es wird darüber geredet, dass man da eine Idee von hätte, dass es schön sein würde. Aber gleichzeitig wurden eben auch andere Alternativen wie Expressbusspuren und so weiter gerade abgeräumt. Also wenn wir über dieses Olympic Lanes-Thema sprechen, dann gab es das bisher in jeder Austragung statt. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ein Senat gerne möchte und was das IOC für seine Eventlogistik braucht. In Paris waren es 185 Kilometer Lanes. Hier ist der Drops noch nicht gelutscht. Das Deutsche Olympische Komitee hat uns geschrieben, sie hätten schon alle Berechnungen für Olympic Lanes gemacht. Dementsprechend gibt es da also eine Unsicherheit, weil das DOSB, was am Ende des Tages ja die Entscheidung treffen wird, hat gerechnet und hat ja auch geholfen, bei den Einnahmen und Ausgaben Budgets zu schätzen und den Aussagen des Senats, die versuchen, möglichst ohne Olympic Lanes auszukommen.
Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen mit den Olympischen und Paralympischen Spielen in den öffentlichen Nahverkehr investieren. Wir wollen bessere Busse und Bahnen. Und ganz wichtig, wir wollen auch barrierefreiere Busse und Bahnen, weil wir nämlich mit den Paralympischen Spielen Hamburg auch zur barriereärmsten Metropole machen wollen. Und ganz sicher wollen wir auch zum Beispiel, wir haben ja ein sehr kompaktes Konzept, wo die Wettkampfstätten alle sehr eng beieinander liegen. Wir wollen zum Beispiel auch Radwege noch schneller bauen. Wir wollen in Stadtradmodelle noch mehr investieren, damit wir einen Verkehrsmix haben, um eben das bei den Spielen abdecken zu können. Und bei dem ganzen Thema Mobilität zeigt sich eine Sache sehr klar, worum es hierbei geht. Es geht zum einen um tolle 5 Wochen im Jahr, vielleicht 2040, wo die Leute hier bei uns gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt kommen. All das, was wir in diesem Bereich investieren, das bleibt aber nicht nur für diese 5 Wochen, sondern das bleibt dann danach 50 Jahre in der Stadt. Jede Barriere, die hier in der Stadt abgebaut wird, ist eine gute Barriere. Nicht nur für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, sondern auch für Menschen, die immer älter werden oder die Eltern oder Omas haben, die immer älter werden und sich aus welchen Gründen auch immer in der Stadt nicht so gut bewegen können. Das ist gut für Hamburg und das bleibt in dieser Stadt. Und das ist uns ganz wichtig, dass das eben nicht nur um ein großartiges Sportereignis geht, das ist wahnsinnig toll, aber es geht darüber hinaus eben auch darum, die Stadt fit für die Zukunft und noch lebenswerter für die Menschen hier in der Stadt zu machen.
Ich glaube, wir müssen da mal so ein bisschen eine Orientierungshilfe geben, weil ich verstehe ja, es ist nicht so, dass Sie gegen den Ausbau vom ÖPNV sind, sondern Sie glauben einfach nicht, dass der kommen wird. Also es ist schon wieder irgendwie eine Glaubensfrage.
Nee, weniger. Also wir haben ja, kriegen wir zurzeit Mittel vom Bund für den Ausbau des ÖPNVs? Das ist die Antwort ja. Wir haben in dieser Dekade 4,2 Milliarden Euro bekommen, München beispielsweise 2,4 Milliarden, also deutlich weniger in dieser Dekade. Und diese haben wir bekommen, unter anderem für den ersten Bauabschnitt der U5, aber auch für die S4, für die AKN, den Korridor nach Harburg und nach Bergedorf. Das ist alles Geld, das hier angekommen ist. Warum? Weil der Nutzen-Kosten-Faktor über 1 war und es ein sinnvolles Projekt ist. Darauf können wir auch weiter bauen. Dementsprechend können die nächsten Bauabschnitte der U5 diesem Duktus folgen. Das ist aber eben anders als bei der S6, weil das eben gar nicht vorliegt. Zum Thema Barrierefreiheit wollte ich nochmal sagen.
Da möchte ich noch einmal ganz kurz dazwischen gehen, weil S6... Für diejenigen, die es noch nicht wissen, das ist die Deutsche Bahn, die das machen würde. Cool. Und die Deutsche Bahn, ja, wie drücke ich das jetzt vorsichtig aus, ist manchmal ein bisschen lahm. So, auch was Planung und sowas angeht. Und da wäre doch eigentlich das logische Argument zu denken, wenn wir Olympia in Hamburg bekommen, dann kriegen die nicht nur Druck aus Hamburg, dann bekommen die auch Druck aus Berlin. Die sagen so, jetzt Leute, jetzt macht ihr das da aber mal fertig. Jetzt fangt ihr mal an zu planen und legt los. So würde ich es verstehen.
Ich glaube, das ist sinnvoll, dass wir auf dem demokratischen Boden bleiben und quasi die geltenden Regeln auch anwenden, sprich den Nutzen-Kosten-Faktor auch im Kopf halten und eine sinnvolle Verkehrslösung finden, die es sicherlich gibt. Derzeit liegt noch keine vor und darauf sollten wir unsere Energien wenden. Wie gesagt, U5 gibt es ein Konzept, das Sinn macht, das andere macht es zurzeit noch nicht.
Wollen Sie damit sagen, die Hamburger brauchen die S6 nicht?
Die Hamburger brauchen eine Verkehrslösung für den Anschluss von Bahrenfeld. Ob das die S6 ist, ist derzeit sehr fraglich. Gibt es andere Diskussionen, und da verlassen wir, glaube ich, allmählich das olympische Territorium ein wenig. Die gibt es, das wissen Sie auch, dass es da durchaus andere Vorschläge aus dem Parteienspektrum gibt.
Ich finde ehrlich gesagt gar nicht, dass wir das Territorium da verlassen, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, es bewerben sich auch noch andere Städte um die Olympischen und Paralympischen Spiele. Und München plant zum Beispiel mit den Olympischen Spielen schon die Schließung des Autobahnrings. So. Und natürlich wird das in Berlin im Bundesverkehrsministerium oder bei der Deutschen Bahn eine Rolle spielen, wo die Welt zu Gast bei Freunden ist in den 40er Jahren und wo man sich in fittem und mit gutem öffentlichen Nahverkehr und mit guten S-Bahnen, mit einem guten, womöglich auch sanierten Hauptbahnhof präsentiert. Natürlich wird das bei diesen Investmententscheidungen, Infrastrukturentscheidungen eine Rolle spielen. Ich will das ganz seriös machen. Das ist damit nicht garantiert. Aber natürlich erhöht das Wahrscheinlichkeiten, dass wir Mittel aus dem Bund bekommen für die Sanierung des Hauptbahnhofes, für die S6 und auch für die Brücken zum Beispiel über die Elbe.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz, weil eben wir das Thema Barrierearmut hatten. Wir haben auch Behinderte, die bei uns mitmachen und die verstehen diesen Begriff schon gar nicht, möglichst barrierearm. Die verstehen barrierefrei. Ist frei oder nicht frei? Und dementsprechend war die Frage, was wissen wir eigentlich konkret aus dem Olympiabudget, was zu Barrierefreiheit getan wird, insbesondere, weil du auch genannt hattest, die Bushaltestellen. Da stehen konkret drin 2,8 Millionen Euro. Eine Bushaltestelle kostet 150.000, barrierefrei zu machen. Wir haben 4.400 Bushaltestellen. Das sind 19 Bushaltestellen, was im Äquivalent im Budget drin steht. Das überzeugt uns nicht.
Aber wir müssen doch jetzt nicht anfangen. Also wir haben doch auch schon barrierefreie Bushaltestellen.
Ja, wir haben 585 von 4.400. Also da ist noch viel Luft nach oben in Hamburg. Dementsprechend ist es auch ein großes Thema für Barrierefreiheit. Und 19 Bushaltestellen sind dann eben eine sehr überschaubare Anzahl.
Wir müssen mal ein bisschen weitermachen. Natürlich könnten wir es auch weiter vertiefen. Ich schwenke mal ein bisschen, versuche das Thema nochmal in eine etwas andere Richtung zu kriegen. Herr Rüke, München ist ja irgendwie doch so unser stärkster Konkurrent. Ich sage es jetzt einfach mal, Sie müssen mir ja nicht zustimmen. Beim Referendum in München haben die Leute aber Ja gesagt, sowas von laut und deutlich. Warum haben wir denn dieses Ja, und ich gebe jetzt mal Ihnen die Schuld, warum haben Sie es nicht hingekriegt, dieses laute Ja hinzubekommen?
Das ist ein super Beispiel, München, weil München hat gerade, wir haben gerade viel über Infrastruktur gesprochen, die positiven infrastrukturellen Erfahrungen durch die Olympischen und damals noch nicht Paralympischen Spiele, nur durch die Olympischen Spiele, Anfang der 70er Jahre bereits gemacht. München hat durch die Olympischen Spiele eine U-Bahn bekommen, hat ein Studierendenwohnheim bekommen, was damals das Olympische Dorf war, und ein nicht unbedeutender Verein namens Bayern München hat ein wunderschönes Stadion bekommen, was eine super Startvoraussetzung war, zu dem Weltclub zu werden, der dann auch in den letzten Jahrzehnten geworden ist. Das heißt, sehr klar gesagt, die Münchner und Münchner, die haben die positiven Erfahrungen von Olympischen Spielen bereits gemacht und wollen das unbedingt nochmal. Ich bin fest davon überzeugt, daraus werden auch die Hamburger und Hamburger ihre Lehren ziehen, weil sie das in ganz vielen anderen Städten auch beobachten können. Die nächsten Olympischen Spiele finden in L.A. statt. In L.A. ist jetzt in der Zeit, wo Deutschland gar nicht dran war, zum zweiten Mal dran. London will sich wieder bewerben. Paris hat das zweimal gemacht. Seoul will sich nochmal bewerben. Summa summarum, die Spiele, die Länder und Städte, die das schon mal bei sich hatten, die wollen das nochmal. In Paris bei den Olympischen und Paralympischen Spielen sind die Menschen nach den Spielen gefragt worden, war das eine gute Idee für uns? Und 80% der Pariserinnen haben gesagt, ja, ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Hamburger und Hamburger daran auch ein Beispiel nehmen werden.
Herr Mautig, das ist aber schon ein starkes Argument, muss ich tatsächlich sagen. Die Münchner haben es schon mal gehabt, sie wissen es vielleicht besser, und ne, die anderen Städte wollen es auch nochmal haben, auch wenn nach ihrer Rechnung da oft ein Verlust drunter stand. Was sagen Sie denn dazu?
Wir hatten ja vorhin schon das Thema Reform von Olympia am Start. Und eins davon ist natürlich Wiedernutzung von bestehenden Sportstätten. Es gibt ja Leute, die sagen, lass es doch immer in Athen stattfinden, dann müssen wir die Infrastruktur nicht mehr wieder neu herstellen. Und das ist ja auch ein gutes, valides Argument. Und das ist auch das Argument, warum sich diese Städte, die schon einmal sehr, sehr viel Geld aufgewendet haben und auch sehr lange darunter gelitten haben, dass die sich jetzt nochmal melden und sagen, wir können das Bestehende nochmal nutzen. Das ist sogar sehr nachvollziehbar und aus der Nachhaltigkeitsperspektive sogar auch begrüßenswert. Hamburg hat aber eben kein Olympiastadion und hat eine ganze Menge Dinge nicht, weil wir haben es abgerissen, 1998 wollten es nicht, und deshalb sind die natürlich, haben deutliche Startvorteile.
Da muss ich einmal einen kurzen Faktencheck machen. Also wir müssen eben durch die Olympischen und Paralympischen Spiele auch nichts extra teuer neu bauen. Wir haben 3/4 der Sportstätten hier in Hamburg vorhanden. Diese müssen in Anführungsstrichen nur modernisiert und saniert werden. Es werden also keine teuren Kosten hervorkommen. Es wird auch nichts extra teuer neu gebaut, was dann nicht genutzt wird. Wir haben ein sehr, sehr nachhaltiges Konzept. Lieber Eckhardt, du hast ja auch die Reform des IOCs angesprochen. Das beruht ja gerade auf diesen Reformen des IOCs, die eben auch keine sogenannten weißen Elefanten wie in Rio und Athen mehr wollen. Das ist gar nicht mehr zulässig. Sowas wird es in Zukunft gar nicht mehr geben. Auch hier in Hamburg nicht. Und ich bleibe dabei, diese Städte haben erlebt, was das für einen Quantensprung bedeutet. München hatte all diese Pläne für die U-Bahn, für ein Stadion, für ein Wohnheim. Die hatten die alle in der Schublade. Die sind aber 20 bis 30 Jahre vorher verwirklicht worden. Wir haben über das Thema Barrierefreiheit gesprochen. Und man kann sagen, ja, wir können auch jetzt schon Barrierefreiheit in der Stadt hervorrufen. Wir können das auch jetzt schon machen. Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt es, glaube ich, seit Anfang der 90er Jahre. Es passiert aber in den meisten europäischen Metropolen nicht in der Form, wie ich mir und wahrscheinlich auch du, Eckhard, dir das wünschen würdest. Und das zeigt exemplarisch, wie zum Beispiel auch die Paralympischen Spiele dafür ein Motor sein können, um diesem Ziel näher zu kommen. Und wir sprechen auch gerade mit sehr vielen Menschen mit Behinderung und sehr vielen Gruppierungen in diesem Bereich, um das umzusetzen. Und die wünschen sich diesen Sprung. Ich war gestern bei den Blindenfußballern vom FC St. Pauli und habe mit denen diskutiert. Und die freuen sich gerade wahnsinnig auf die Paralympischen Spiele. Und das ist auch der Grund, warum wir auch als einziger Bewerber auf der ganzen Welt die Paralympischen Spiele fast auf jedem Plakat haben, immer erwähnen und immer mitlaufen lassen, weil das eine Stadt in Sachen Vielfalt, Inklusion, Teilhabe von Menschen mit Behinderung so weit nach vorne bringt wie sonst nichts auf dieser Welt. Und das würde ich mir sehr für unsere Stadt Hamburg wünschen.
Das Argument ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Das ist ja für viele Menschen mit Behinderung wirklich eine Once-in-a-Lifetime-Möglichkeit, mal zu zeigen, was die mit ihrer Behinderung alles wahnsinnig Starkes, Tolles leisten können. Ist das nicht schon irgendwie ein unschlagbares und vielleicht auch kostenunbezahlbares Argument für Olympische Spiele in der Stadt?
Also, wir haben ja eben schon über Barrierefreiheit gesprochen. Unsere Kritik daran, dass es sehr überschaubar ist, sehr homöopathisch, was die Einplanung konkret anbelangt. Das Ziel ist gut. Nur die Umsetzung ist eben am Budget nicht nachvollziehbar, wie man da irgendwie halbwegs rankommen möchte. Und die Realität zurzeit aus den Behindertenverbänden nehmen wir als eben durchaus differenzierter wahr. Da gibt es erhebliche Kritik an der Umsetzungsgeschwindigkeit der Behindertenrechtskonferenz von 2009 von der UN. Dementsprechend, ja, gibt es noch weitere große Ziele, die wir uns gesetzt haben, die konzentrierend wirken? Ja, wir haben es gerade letztes Jahr gemacht. Wir wollen 2040 klimaneutral sein. Das ist eine viel, viel größere Entscheidung. Die müssen uns alle sehr, sehr zusammenpacken, um das hinzubekommen. Und dazu gehört natürlich auch eine Mobilitätslösung, die den Behinderten gerecht wird.
Mhm. Wenn man sich überlegt, wer sich eher so Spiele wünscht und wer nicht. Da hatten wir uns ja mal die Zahlen bei unserer repräsentativen Umfrage genauer angeguckt und aufgefallen ist, je jünger die Wähler, desto höher die Zustimmung für Olympische Spiele. Herr Maurich, zur ganz jungen Generation gehören Sie nicht mehr. Das ist aber genau die ja Lust drauf hatte. Warum gönnen Sie denen das nicht? Wir haben denen schon Corona-Lockdowns zugemutet. Wir werfen denen ständig vor, immer nur am Handy zu sein. Wäre das denn nicht mal ein Event, das für diejenigen dann später wäre? Vielleicht auch die Motivation steigert, sich mal sportlich zu betätigen. Und gerade in so polarisierenden Zeiten vielleicht nochmal ein Event, auf das sie sich freuen könnten, was sie wieder zusammenbringt. Hören Sie das, was die jungen Menschen da sagen? Kommt das an bei Ihnen?
Ich finde so Events, wo Leute zusammenkommen, eine gute Idee. Gibt es noch andere Events, wo das auch passiert? Selbstverständlich. Ne? Wenn wir zum Beispiel das Turnfest nehmen, es gibt ja sehr viele Turner hier in Hamburg, dann reden wir über 80.000, 90.000 Athletinnen, die zusammenkommen, Professionelle und auch Amateure zusammen an einem Event. Und das ist ja 8 bis 9 Mal so groß, was die Athleten anbelangt. Also der Brückenbau ist viel, viel intensiver, der von Mensch zu Mensch dort stattfinden kann. Es gibt noch weitere, das wäre jetzt nur ein Beispiel, Sportevents, wo das eben passiert, wo wir auf der menschlichen Ebene eine wirkliche Interaktion haben, die auch wirklich tief in die Gemeinschaft reinreicht. Ja, und das finde ich gut. Da haben wir, glaube ich, auch eine Option, als Hamburg aktiv zu werden bei so einem Großsportevent. Das hat einfach eine ganz andere Größenordnung finanzieller Natur. Wir reden ja von ein paar Millionen und nicht von mehreren Milliarden.
Ich kann die Frage ehrlich gesagt auch umdrehen. Je älter die Befragten in unserer repräsentativen Umfrage, desto größer war dann die Ablehnung. Nun ist es aber auch genau die Generation, die ich nehme ja ganz jung, ich zähle mich da natürlich auch mit rein, die mitbekommen haben, wie desaströs die Ausrichtung von G20 hier in Hamburg war. Und da meine ich gar nicht die Ausschreitung, sondern ich meine das Verkehrschaos. Und das waren ja nur 2 Tage. Wie sollen wir Ihnen denn jetzt glauben, dass Hamburg so ein Event über Wochen über die Bühne bekommt? Und das war ganz spannend, weil da haben sich auch viele Hörerinnen und Hörer genau zu diesem Stichpunkt gemeldet. Ich lese jetzt einfach mal die Fragen so runter. Wir können ja gerne einmal danach zusammen durchgehen. Es ist aber immer so ein bisschen dieses Grundding Verkehr. Also, Florentina sagt, inwiefern wurde sich Gedanken über die Anwohner in der Innenstadt gemacht und welche Maßnahmen werden ergriffen, dass Olympia für sie so angenehm wie möglich läuft? Elias fragt, wie besänftigt die Stadt die Hamburger Einwohner, wenn Menschenmassen über Wochen in die Stadt kommen und den ÖPNV füllen? Anna, bei Störungsfällen, wie regelt man denn Ausnahmesituationen im ÖPNV? Und Malte, wie stellt die Stadt sicher, dass durch die ganzen Baustellen vorher nicht alles lahmgelegt wird, sondern Baustellen strukturell sinnvoll geplant werden, nicht so wie derzeit? Der kleine Seitenhieb musste von ihm, glaube ich, noch sein. Also wir merken das Thema, wenn wir sie dann hier hätten, das bewegt schon ganz schön und wir Hamburger sind Stau geplagt. Mhm. Und wir haben mal mitbekommen, G20 ist natürlich was ganz anderes gewesen, aber wir haben mal 2 Tage lang mitbekommen, hier war alles lahmgelegt. Wie wollen Sie das verhindern?
Jo, also erstmal reden wir hier über eine Sportveranstaltung und nicht über ein Ereignis, wo Krawalltouristen aus ganz Europa hier anreisen, um die Stadt in Flammen zu legen. Es ist wirklich nicht miteinander zu vergleichen. Da kann ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer miteinander beruhigen. Zweitens, das Thema Baustellen ist angesprochen worden. Ja, es wird Baustellen geben, um die U5 zu bauen. Es wird auch Baustellen geben, hoffentlich um die S6 zu bauen. Ja,
die Bushaltestellen barrierefrei nicht vergessen.
Um die Bushaltestellen barrierefrei zu machen. Wenn wir Fortschritt in der Stadt wollen, dann muss es Baustellen geben. Auch wenn wir, wird sagen, guten öffentlichen Nahverkehr wollen, wo sich eben auch die Menschen auch aus dem Osten von Hamburg, aus dem Süden, aus dem Norden frei und gut in dieser Stadt bewegen können, dann wird das Baustellen geben. Übrigens völlig unabhängig von den Olympischen und Paralympischen Spielen, weil diese Planung für die U5 und die S6, die gibt es so oder so. Der einzige Vorteil durch die Olympischen und Paralympischen Spiele ist, die müssen dann fertig sein. Das heißt also, alle die, die einmal Hamburg erleben wollen ohne Baustellen, die haben ein weiteres Argument, um für die Olympischen und Paralympischen Spiele zu stimmen. Übrigens nicht nur, damit sie dann fertig werden, sondern damit man eben auch ein konkretes Zieldatum hat. Sie haben das angesprochen, gerade an der Finanzierung der S6 zum Beispiel, ist natürlich der Bund und die Deutsche Bahn auch beteiligt. Und natürlich hat der Bund dann auch ein Interesse, dass diese Bahnen funktionieren. Das bleibt dann nicht allein auf unseren Hamburger Schultern, sondern das wird geteilt auch mit dem Bund. Der Punkt Anwohner ist auch noch angesprochen worden. Wie wird sichergestellt, dass die sich auch weiter frei in der Stadt bewegen können? Es gibt jetzt schon Konzepte dazu, da haben wir uns schon Gedanken gemacht, damit auch die Menschen, die gerade dort ihre Wohnung haben oder ihre Häuser haben, wo sehr viele Wettkämpfe stattfinden, dort auch frei zu ihren Wohnungen sich bewegen können. Es wird sozusagen Parkausweise, Zufahrtsberechtigung für die geben, damit die auch frei sogar mit Autos zu ihren Wohnungen und zu ihren Häusern kommen. Es werden sich alle hier in der Stadt frei bewegen können. Ausnahme natürlich, wenn irgendwie der Marathon hier gerade über die Mönckebergstraße läuft, dann wird die Mönckebergstraße gesperrt sein. Wahrscheinlich aber auch deutlich kürzer, als wir das gewöhnt sind vom Hamburger Marathon, weil ja die Marathonläuferinnen und Läufer bei den Olympischen Spielen deutlich schneller diese Strecke absolvieren.
Da muss ich aber mal ein Argument von Ihnen ein bisschen sezieren, als Sie über die Baustellen gesprochen haben, wo Sie dann ja sagten, dann haben wir halt den Druck, die auch schnell hinzukriegen. Schnell heißt aber nicht immer angenehmer für die Verkehrsteilnehmer, weil wie wir es jetzt haben, ist es ja teilweise so, dass man sagt, man muss die Amsingstraße nochmal einmal den Asphalt komplett neu machen. Wir machen erstmal eine Spur weniger, damit eben nicht so ein großes Verkehrschaos entsteht. Wenn ich Druck habe, muss ich jetzt im Zweifel sagen, die wird jetzt eine Woche komplett gesperrt. Das heißt, schöner ist schneller nicht immer, ne?
Es gibt Pläne, um die U5 auch rechtzeitig sozusagen vor den Spielen fertig zu kriegen. Das gäbe es auch mit der S6, wenn man damit fertig wird. Und das auch in einer Taktung zu machen, dass es möglichst verkehrsschonend auch für die anderen Verkehrsteilnehmer wird. Und ich bin nochmal dabei, viele, wie Sie ja auch zu Recht gesagt haben, Hamburger und Hamburger wünschen sich diese Verkehrsmittel, damit sie sich eben besser in der Stadt bewegen können. Völlig unabhängig müssen wir auch gucken, reden wir jetzt über Olympia oder reden wir über das Thema Nahverkehr und Mobilität in Hamburg. Da gibt es viele Themen, die die Menschen auch bewegen. Das sollte man aber nicht zu sehr mit dem Thema Olympische und Paralympische Spiele vermischen.
Ne, aber das Verkehrskonzept ist ja ein Teil der Bewerbung ja auch. Ne? Also vermischen, finde ich, ist nicht so ganz richtig. Glauben Sie der Argumentation, können die Hamburger gerade in der Innenstadt sagen, fantastisch, ich werde immer zu mir nach Hause kommen, ich werde da super durchkommen, das klappt schon?
Also auf der einen Seite ist es nicht möglich, ein Sicherheitskonzept zu benennen, aber gleichzeitig im Detail Aussagen zur freien Freiflüssigkeit der Stadt zu machen. Da sehe ich eine gewisse Spannungslage. In Paris gab es 75.000 Sicherheitskräfte, so viel ist erwiesen. Da standen 225 Kilometer Absperrung. Es ist klar, wenn ich da durch muss, ist es eine Barriere. Also für eine barrierefreie Stadt ist das auf jeden Fall zu berücksichtigen für Menschen, die an dem Thema Interesse haben. Gleichzeitig ist das natürlich auch ein Grund, warum es diese Belastung, diese Sicherheitskräfte gibt. Es ist eben einfach ein Risiko-Event. Wir wissen das spätestens seit 1972. Das sind auch Dinge, mit denen wir uns dann eben auseinandersetzen müssen aus der Sicherheitsebene, auch mit der Überwachung bzw. den Überprüfungen. Darf man in irgendeiner Zone sein? Gibt es einen legitimen Grund? Wohnt man da? Hat man ein Ticket? Also diese Ausweisgeschichten werden auf jeden Fall auf einen zukommen. Als Konsequenz auch dessen, dass man die gesamte Welt und alle Staats- und Regierungschefs so eitel immer einladen möchte.
Ja, ich weiß, Herr Rüke, der Vergleich zu G20, der hinkt. Das haben Sie ja selber auch gesagt, das stimmt auch. Aber das ist so ein bisschen die Wunde, die wir Hamburgerinnen und Hamburger ja noch haben. Da wurde uns der Hafengeburtstag versprochen und im Endeffekt sind dann doch Menschen nicht in ihre Wohnung gekommen und sowas auch. Also da fehlt natürlich so ein bisschen Vertrauen. Mhm. Da können Sie nichts für. Sie haben G20 damals nicht geplant, aber merken Sie das nicht auch, dass das noch so ein bisschen die Wunde ist, die Sie gar nicht schließen können vielleicht?
Ich kann das verstehen, aber Sie erlauben hoffentlich auch, dass ich auf diesen Punkt dann nochmal hinweise, dass der G20-Gipfel eine hochpolitische Veranstaltung war, die sehr polarisiert, die auch sehr viele Globalisierungskritiker und eben leider auch militante und krawallbereite Globalisierungskritiker hier in die Stadt gelockt hat. Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind nochmal die Veranstaltung, die so viele Menschen in friedlichem Respekt an einem Ort vereint. Das sind Dinge, die sich quasi diametral entgegenstehen. Und natürlich hat es auch in München einen fatalen Terroranschlag gegeben und da werden wir auch für Sicherheit sorgen müssen. Aber insofern glaube ich, dass die Olympischen und Paralympischen Spiele eher vergleichbar wären mit dem Sommermärchen 2006, an das sich auch noch viele Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern werden. Oder auch an die Fußball-Europameisterschaft, die gerade erst vor 2 Jahren hier stattgefunden hat in Hamburg, wo es natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen gab, wo sich aber alle, glaube ich, ganz gut daran erinnern konnten, dass man sich trotzdem relativ frei, ziemlich frei hier in der Stadt bewegen konnte. Natürlich sind die Olympischen Spiele damit nur in Teilen zu vergleichen, aber das ist eher eine Sportveranstaltung. Damit kann man das zumindest viel, viel eher vergleichen als mit einem G20-Gipfel.
Und eine Argumentation könnte ja auch sein, damals gab es die Drohnentechnik gar nicht, die haben wir ja mittlerweile auch im Petto, die wird ja vielleicht auch nochmal ausgebaut, vielleicht kann die KI uns helfen. Herr Mautrich, vielleicht wird es ja auch günstiger als gedacht.
Wir haben bisher bestehende Benchmarks aus London und Paris. Die sind 10 Jahre voneinander entfernt. Die liegen zwischen 1,7 und 2,3 Milliarden Euro. Da waren auch schon Drohnen in Paris am Start. Die ist jetzt nicht gestern erfunden worden. Und wir hatten auch damals schon Überwachungstechnologie.
Aber die Technik entwickelt sich ja weiter. Also wir sind ja momentan in Zeiten, ich komme ja nicht mehr hinterher. Ne? Also
absolut. Gleichzeitig ist mein Punkt, dass sich aber das Risikoprofil eben auch weiterentwickelt. Das sehen wir ja nun sehr eindrücklich gerade. Unser Verteidigungshaushalt ist über 100 Milliarden gewachsen. Das war vor ein paar Jahren noch irgendwie ein Fünftel davon. Dementsprechend wird es erhebliche Investitionen geben. Wenn es alles effizienter wäre, dann müsste dieses Budget nicht so durch die Decke gehen, aber das tut es.
Also, wir müssen irgendwann so ein bisschen den Sack hier zumachen, weil was ich sowieso gemerkt habe die ganze Stunde, es ist ein schöner Austausch gewesen. Das darf ich erstmal sagen. Sie duzen sich ja mittlerweile auch, ja. Sie haben schon ein bisschen was erlebt. Wir haben jetzt viele Argumente gehört. Gibt es denn ein Argument, Herr Rüke, von Herrn Mautrich, wo Sie sagen, das hat mich heute ein bisschen überzeugt?
Oh, das habe ich ja an dem Punkt schon gesagt. Also wenn wir gemeinsam darüber ins Gespräch kommen, wie wir auch die Fluganreise und die Flugbewegungen noch mehr minimieren können und da über innovative Konzepte miteinander diskutieren, dann bin ich dabei und das habe ich ja auch gesagt. Und das auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ja nicht vorbei, die Debatte in Hamburg darüber, egal wie das Referendum ausgeht. Das ist uns aus dem Lager der Befürworter ganz wichtig, dass wir gerade auch den kritischen Stimmen in Hamburg weiter Gehör schenken. Das werden wir auch tun, das werde ich auch mit dir tun, Eckhardt. Ich werde dich, wenn wir gewinnen, kann ich schon ankündigen, werden wir euch zum Gespräch einladen und werden wir gerade auch auf die kritischen Punkte nochmal hören, weil wir natürlich dieses Konzept so gut wie möglich für die Stadt machen wollen, wie wir es können. Und dann müssen wir auch auf die kritischen Stimmen hören.
Wie ist es denn bei Ihnen, Herr Mautrich? Hat Sie, Herr Rüke, heute mit einem Argument überzeugen können?
Mir gefallen die Investitionen in den Breitensport. Das ist ja ein Budget von etwas weniger als 167 Millionen Euro. Das würde ich mir wünschen, dass wir das auch kurzfristig umsetzen und nicht abhängig machen von einem Zuschlag zu den Olympischen Spielen. Und wenn dann sozusagen auch noch die Stadiongelder, diese 10 Jahre davon auch noch mit reingingen, dann würde ich mich noch besser fühlen.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht konntet ihr euch ja heute von einer Seite überzeugen lassen. Am Ende ist es vielleicht bei vielen auch eher eine Bauchentscheidung. Aber ist okay. Unser Bauch ist doch manchmal auch ein guter Ratgeber. Was mir nur wichtig wäre, geht bitte wählen. Trefft eine Entscheidung, beteiligt euch an diesem demokratischen Prozess. Es ist doch toll, dass wir in einem Land leben, in dem wir mitbestimmen dürfen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Absolut. Yes. Das wäre auch mir wichtig. Leute, geht wählen. Auch gerade die jungen Wählerinnen und Wähler, die das vielleicht zum ersten Mal dürfen. Wir machen das ja auch ganz bewusst, eröffnen diese Möglichkeit, beteiligt euch, egal ob dafür oder dagegen, geht dahin, das ist Demokratie und wir sind wahnsinnig froh darüber, dass schon so ungefähr über 30% der Hamburger und Hamburger tatsächlich von diesem Recht Gebrauch gemacht haben. Stand heute, das ist Wahnsinn, das ist ein super Zeichen für unsere Demokratie. Lasst euch nicht abhalten, aber von dieser hohen Zahl, es kommt auf jede Stimme an, geht hin, beteiligt euch, das ist Demokratie.
Also da möchte ich einen olympischen Rekord sehen, dass wir hier die ganzen anderen Städte auf jeden Fall in der Beteiligung abhängen und das schaffen wir auch, glaube ich.
Genau, dabei sein ist alles.
Fantastisch, dann sage ich vielen Dank, dass Sie hier waren und entscheidet euch, geht wählen. Wenn ihr Spaß an unserem Podcast habt, empfehlt uns gerne weiter. Ihr könnt uns auch abonnieren und schreiben. Das geht unter der E-Mail-Adresse stadtnachrichten@hamburg-2.de. Und die 2 schreibt ihr in der Mailadresse einfach aus.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.